Es folgt eine Darbietung des Ratschlusses Gottes vor Grundlegung der Welt, wie es ihn gegeben haben könnte. In seinen Themen finden wir ihn so in der Bibel, aber nicht in seinem Wortlaut. Gott, der Vater, hält Rat mit seinem Sohn und sagt Folgendes: Mein Sohn, ich habe einen Wunsch, eine Sehnsucht. Es soll über die Jahrhunderte verborgen sein, mein Geheimnis. Ich will eine Braut für dich. Du sollst eine Braut haben, die deine Herrlichkeit teilt in alle Ewigkeit. Die Braut soll bekannt werden als der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen. Das hört sich wunderbar und herrlich an. Und nun beschreibt der Vater, wie diese Braut aussieht. Wenn du gehen wirst, mein Sohn, und sie suchen wirst, dann wird sie unrein aussehen. Sie wird geistlich gesehen schmutzige Kleider anhaben, zerzaustes Haar, übernächtigte, blutuntermalte Augen. Sie wird ungebadet auf der Straße umherirren. Sie mag die Finsternis mehr als das Licht. Sie sucht die Befriedigung an den Zisternen dieser Welt. Sie würde eine Frau sein, die vielen Männern nachläuft. Materialismus, Vergnügen, Sex, Status, Ehre und Prestige. Der Vater malt das Bild weiter. Mein Sohn, deine Braut würde geistlich tot sein, ein Leichnam, ein gottloses Flittchen, eine Feindin aller Gerechtigkeit. Es gibt keine geistliche Bewegung in ihrem Herzen. Die Frau würde um des Brotes willen alleine leben wollen und sieht keinen Sinn in den Worten und Gedanken von mir. Sie irrt umher, ziellos, hoffnungslos. Sie würde blind sein, gelähmt, aussätzig, taub, stumm, ungeliebt, ohne Ruhe und Frieden und eigentlich nur glücklich, wenn sie mich vergisst, mein Sohn. Der Sohn hört genau zu. Er klebt mit seinen Augen an den Lippen des Vaters. Und nun lässt der Vater die Bombe platzen. Mein geliebter Sohn, du wirst auf diese Erde gehen und Ausschau halten. Du sollst die Herrlichkeit und den Frieden bei mir verlassen und dich in den Urwald der Sünde begeben. Du sollst suchen und suchen und suchen, bis du sie findest. Du sollst sie zurückkaufen vom Sklavenmarkt der Sünde. Und dafür musst du, mein geliebter Sohn, sterben. Du wirst dein Blut vergießen und damit dein Leben hingeben müssen für sie. Du musst alles geben, um diese kostbare Perle kaufen zu können. Das ist ein unaussprechlich hoher Preis. Der Preis war so enorm, dass kein menschlicher Geist das voll und ganz begreifen kann. Er hat die volle Liebe gezeigt. Er hat die Fülle seiner Gnade offenbart, seine Herrlichkeit, die Herrlichkeit Gottes preisgegeben und doch die Herrlichkeit Gottes auf dieser Erde gezeigt, voller Gnade und voller Wahrheit. Er hat sich auf den Weg gemacht, wie wir vorhin im Philipperbrief schon gehört haben. Lass uns nochmal aufstehen und beten. Unser lieber Jesus Christus, danke, dass du diesen Weg gegangen bist, diesen Weg zum Kreuz, ja, zum Tod am Kreuz. Danke, dass du dich auf die Suche gemacht hast nach uns, die wir Feinde waren, die wir gottlos waren, die wir ungerecht waren, die wir völlig kaputt waren in unserer Sünde, Tod. Danke, dass du diesen Weg gegangen bist, auf diese Erde gekommen bist, um deine Gnade allen Menschen darzureichen, dass du gekommen bist, um den Vater bekannt zu machen, dass wir wissen dürfen, wie Gott ist und wie herrlich du und der Vater sind. Amen. Und darum soll es heute auch gehen in unserem Bibeltext aus Johannes 1, die Verse 14 bis 18, wo wir vier herausragende Erkenntnisse über die Menschwerdung Christi finden. Vier herausragende Erkenntnisse über die Menschwerdung Christi. Schlag die Bibeln auf, lass uns Gottes Wort lesen und ich hoffe, ich kann euch ein bisschen mit reinnehmen in die Ergriffenheit, die ich diese Woche hatte über diese fünf Verse. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, Eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Johannes zeugt von ihm und rief und sprach: Dieser war es, von dem ich sagte, der nach mir kommt, ist vor mir geworden, denn er war eher als ich. Denn aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, und zwar Gnade um Gnade. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Niemand hat Gott jemals gesehen. Der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn kundgemacht. Das sind Worte unseres lebendigen Gottes über den Gott und Mensch Jesus Christus. 4 herausragende Erkenntnisse, die wir aus diesen Versen mitnehmen können. Er macht erstens Gottes Herrlichkeit sichtbar, durch dem, dass er Mensch geworden ist. Das Zeugnis von Johannes zeigt uns, dass er Gott geblieben ist. Das Zeugnis, er war eher als ich, er war schon vor mir da, er ist ewig Gott. Er reicht Gnade aus der Fülle da, eine wunderbare, große Erkenntnis, die wir neu oder neu beleben für uns mitnehmen dürfen. Und er macht, Vers 18, den Vater bekannt. Ohne Jesus Christus wüssten wir nicht so viel vom Vater. Und ich werde heute sicherlich nicht viel Neues erzählen. Ja. Ich hoffe, unser Denken ist noch nicht so geprägt, dass wir immer höher, schneller, weiter wollen. Das ist ja leider so in unserer Zeit. Immer mehr, immer Neues, immer was Neues entdecken. Ich denke, diese alten Wahrheiten, sie vielleicht wieder neu zu entdecken oder neu zu ergründen, sind sehr wertvoll, auch wenn nicht viel Neues inhaltlich dabei ist. Ja. Mich haben sie diese Woche sehr bewegt. Vor kurzem hat mich jemand angesprochen aus der Gemeinde, gesagt, du, ich habe Angst, dass du deine Freude verlierst, so wie es gerade bei dir aussieht. Und diese Sorge, diese Angst, die ist durchaus real. Wir alle stehen in der Gefahr, unsere Freude an Christus zu verlieren. Es gibt Freudenkiller und es gibt Freudenförderer. Freudenkiller, wie zum Beispiel Sünde in unserem Leben, die raubt uns die Freude an Christus, weil sie diese Gemeinschaft auseinanderbringt mit ihm. Freudenförderer ist natürlich, dass wir in der Gemeinschaft mit ihm leben, die Ermutigung der Geschwister und viele Dinge mehr. Der Philipperbrief ist voll davon. Aber alles entscheidend ist das Objekt der Freude. Wenn ich meine Freude irgendwo in dieser Welt lege oder setze oder haben möchte, dann wird das verpuffen. Wenn ich meine Freude an unserem Haus haben möchte, das wird vergehen. Wenn ich meine Freude an meinen Kindern haben möchte, und sie ist groß, die Freude. Aber auch die hält nicht auf Dauer. Deswegen ist das Objekt der Freude so wichtig. Und dieses Objekt haben wir vor uns, von dem haben wir gelesen, Jesus Christus. Der Philipperbrief, danke für die Einleitung, Christoph. Freut euch im Herrn. Abermals sage ich euch, freut euch im Herrn, freut euch alle Zeit im Herrn. Das ist der Befehl, dass wir uns freuen sollen. Ein Befehl zur Freude. Wunderbar, darüber mal nachzudenken. Und deswegen ist das Ziel heute von dieser Predigt, dass du von Jesus Christus begeistert wirst. Dass du ihn mehr als zuvor anbetest. Dass du sagst, du bist so herrlich, dass ich dich verherrlichen möchte durch mein Leben. Dass du deine Hingabe ja vielleicht überdenkst, erneuerst, weil er dieser Mensch gewordene Sohn Gottes ist, Gott voller Herrlichkeit mit einer Fülle an Gnade und Wahrheit, dass wir Begeisterung über Jesus Christus erleben dürfen. Und vor gut einem Dreivierteljahr hat Jörg uns durch die ersten 13 Verse in 3 Predigten geführt. Wir haben in den ersten Versen gelesen von dieser ewigen Existenz Christi, dass er bei Gott war, aber auch Gott war. Wir haben von seinem Wesen und seinem Wirken als Schöpfer und Licht gelesen. Davon hat Johannes dann der Täufer gezeugt. Und danach gibt es 2 Wege, sagen uns die Verse 10 bis 13. Entweder lehnst du ihn ab, er kam in das Sein und die Seinen haben ihn nicht angenommen. Oder du nimmst ihn an. Jeder, der ihn aufnimmt, den gibt er das Recht, Kind Gottes zu werden, die an seinem Namen glauben. Das sind die ersten 12, 13 Verse. Und vielleicht hat jemand die Hausaufgaben gemacht von vor 2 Wochen. Ihr hättet theoretisch noch eine Woche Zeit. Ich habe einige Fragen zu den ersten Versen gestellt. Ich habe sie gemacht, um für mich nochmal auch eine Zusammenfassung zu haben von diesen ersten Versen. Was da Großes über unseren Herrn Jesus Christus steht. Und ich hoffe, dass du Dinge für dich mitnehmen konntest. Ich wünsche dir das auf jeden Fall. Und heute schauen wir mit einem Blick auf die Menschwerdung Jesu Christi. Und hoffentlich können wir da weitere Erkenntnisse sammeln. Und es mündet in einer einzigen praktischen Anwendung. Begeisterung für Jesus entwickeln. Ihn mehr anzubeten. Ihm die Hingabe neu zu bekennen und zu sagen, ich möchte für dich leben. Jesus. Und so hilft uns Johannes in diesen ersten 18 Versen und auch in seinem ganzen Evangelium eigentlich, Christus noch schöner zu sehen, noch erhabener zu sehen. Dass er mit diesem Prolog, auch diese 18 Verse, die Überzeugung in uns wecken möchte, dass Christus es wert ist, mehr angebetet zu werden. Und die Menschwerdung Christi, die ist sehr besonders. Warum? Ich denke, uns fallen viele Gründe ein. Ich meine, er war Gott. Wir haben gehört, dass er sich entäußerte, also alles aufgab. Er war in einem so unendlich besseren Ort als auf dieser Erde, die auch schöne Flecke hat. Seine Zeugung war besonders. Aber nur als Mensch kann er diese eine Sache tun. Er macht Gottes Herrlichkeit sichtbar. So finden wir es in Vers 14. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Es ist eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Johannes, der Schreiber des Evangeliums, nimmt wieder Bezug auf die ersten Verse, wo er schon einmal über das Wort geredet hat. Am Anfang, so heißt es im Vers 1, war das Wort. Das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Er zeigt dir auf, dass er ewig ist, dass er bei Gott war als Sohn Gottes und gleichzeitig Gott selbst. Und im Kontext dieser Verse verstehen wir, was das Wort ist. Es ist Jesus Christus. Und sehr interessant hier für das Wort steckt nicht etwa dann irgendwas aus der griechischen Philosophie hinter, wo Johannes sich angelehnt hat, was manche hier sehen, sondern ich weiß nicht, wer das von euch kennt, von Arnold Fruchtenbaum. Er ist messianischer Jude, er ist gläubig an Jesus Christus und hat aber einen sehr tiefen Einblick in die jüdische Perspektive. Und er erklärt hier, woran Johannes sehr, sehr wahrscheinlich gedacht hat. Es gibt ein Konzept im Judentum, das nennt sich Memra, das Wort. Und wir finden hier 6 Aspekte in diesen ersten 18 Versen, da werde ich jetzt nicht drauf eingehen, aber es ist so hochinteressant, wie er es darlegt, diese 6 Aspekte hier in 18 Versen, die Johannes deutlich macht, was das Wort aus jüdischer Perspektive ist. Also er braucht nicht ein griechisch-philosophisches Mittel, um hier irgendwie was über das Wort Gott, Jesus Christus, zu erklären, sondern er zeigt dir eigentlich, dass dieser einzige Prolog eine Erfüllung der messianisch-jüdischen Hoffnung ist. Jesus Christus ist das Wort, der Mensch gewordene Sohn Gottes. Rückblickend wissen wir das natürlich. Ja, das Wort war bei Gott. Und nun lesen wir in Vers 14, das Wort wurde Fleisch. Das ist etwas Außergewöhnliches, auch wenn wir das erst einmal als ganz natürlich jetzt verstehen. Ja, Jesus ist Mensch geworden. Okay. Vers 1 sagt, dass es ewig war. Und Vers 14 nun, dass es in der Zeit wurde. Fleisch ist ja erstmal ein Begriff, den wir in verschiedenen Richtungen hauptsächlich 2 deuten können. Einerseits das Fleisch, das stofflich-menschliche, das, was wir sind, aus Fleisch und Blut äußerlich, das physische Wesen, der Leib. Und Fleisch, gerade im Neuen Testament, hat aber auch noch sehr oft eine andere Bedeutung und steht für den Charakter oder den verderblichen Teil des Menschen. Der Teil, den wir immer noch als Christen zu kämpfen haben. Der Galater 5 macht es deutlich, gegen den Geist, der in uns lebt, kämpft. Wo Luther sagt, dieses Biest, ich habe es untergetaucht, aber es taucht immer wieder auf, es kann schwimmen. Also dieser verdorbene Teil des Menschen, der immer noch für sich selbst kämpft. Und hier bei Johannes, und ich denke, das muss uns klar sein, kann es nur um die erste Deutung gehen, dass Jesus wirklich Fleisch und Blut wurde. Jesus hat keinen sündigen Teil. Das belegen ziemlich viele Verse, die wir in der Schrift finden. Und das macht auch die Jungfrauengeburt daher so wichtig zu verstehen, dass er nicht unter dem Fluch Adams litt, sondern dass er ein Same der Frau ist und durch den Geist gezeugt wurde. Ganz großes Bild schon von Anfang an der Schrift, was uns aufgemalt wird. Und so kam Jesus also in diese Welt als Gott und nahm eine menschliche Hülle an. Gott sandte nicht einfach nur wieder einen Menschen, wie er Johannes den Täufer gesandt hat, sondern er wurde selbst Mensch. Das ist etwas Geheimnisvolles. Paulus schreibt das im 1. Timotheusbrief, Kapitel 3, Vers 16, dass es ein Geheimnis ist, etwas Geheimnisvolles, was wir nur durch Glauben und Gottesfurcht erfassen können. Jesus kam in diese Welt und er wohnte hier, oder wörtlich heißt es, er zeltete hier. Ich denke, das ist ganz bewusst so genommen, weil ein Zelt ist eher eine kurzlebige Sache. Und sicherlich ist hier im Zusammenhang mit der Herrlichkeit auch die Verbindung ins Alte Testament zu sehen zur Stiftshütte. Das Zelt, wo Gottes Herrlichkeit auf die Erde gekommen ist und präsent unter den Menschen wohnte, eben zeltete. Gott wollte den Menschen begegnen, in ihrer Mitte sein, 2. Mose 25, 33. Und nun durch Jesus Christus, der Sohn Gottes, der bei Gott war und der selbst Gott ist, von Ewigkeit kam auf diese Erde. Und wir sehen hier keinen Stammbaum, sondern nur am Anfang war das Wort. Der Unendliche kam in die endliche Welt, der Ewige wurde der Zeit unterworfen. Der Unsichtbare wurde in Christus sichtbar und der Übernatürliche beschränkte sich auch auf das, was er selber geschaffen hat. Was trieb ihn dazu an? Es ist die Liebe. Die Liebe zu dir. Die Liebe zu mir. Wie wir es weiterhin in seinem Evangelium, man nennt es auch teilweise das Evangelium der Liebe, sehen können. Schon in Kapitel 3 wird es sehr, sehr deutlich, dass die Liebe des Vaters so groß ist, dass er die Welt so sehr geliebt hat, dass er seinen einzigen Sohn gab. Und ob dieser Dialog so stattgefunden hat oder nicht, ist irrelevant. Wir sehen das Ergebnis, das Kreuz, dieser Höhepunkt, dieser Liebestat. Und das hatte einen hohen Preis, zunächst einmal, dass er Mensch wurde und dann natürlich da den höchsten Preis bezahlt mit seinem Leben. Er verließ diese himmlische Herrlichkeit und wurde arm für uns, heißt es im 2. Korintherbrief. Philipper 2, wir haben es am Anfang gehört, er entäußerte sich selbst, er unterwarf sich den Beschränkungen von Raum und Zeit, gab seine göttliche, seine herrliche Umgebung auf und blieb doch Gott. Das ist für uns kaum vorstellbar. Für einen anderen arm zu werden, sich selber so aufzuopfern, da können wir nur den Begriff Liebe rein verstehen. Das geht nicht anders. Eine Liebe, wie wir sie ansatzweise sehen, in zum Beispiel einer Mutter zu ihren Kindern, die sich auch selber aufopfert, die, oder vielleicht der Vater auch sein letztes Hemd gibt. Aber diesen Unterschied hier, diese majestätische, perfekte Herrlichkeit, diese vollkommene Gemeinschaft mit seinem Vater, diese Harmonie ohne einen Fleck Böses, auf einmal zu verlassen und dahin zu kommen, wo die Menschen ihn ablehnen würden. Und doch hat der Vater den Sohn gesandt. Und das ist ein sehr wichtiges Thema im Johannesbrief. Und das lesen wir auch im Vers 18. Jesus hat ihn bekannt gemacht. Und Jesus sagt immer wieder, ihr müsst erkennen, dass der Vater mich gesandt hat. Der Vater hat mich gesandt. Der Vater hat mich auf diese Erde gesandt. In nahezu jedem Kapitel finden wir es im Johannesevangelium. Der Vater hat mich gesandt. Ich bin der Sohn Gottes. Ich bin auch der Ich Bin. Ganz genau, das macht er auch an vielen Stellen deutlich. Und das Johannesevangelium, wenn ihr euch an vor 2 Wochen erinnern könnt, wir können es mal aufschlagen, Kapitel 20, erfüllt ja oder hat diese große Absicht, genau das zu erkennen, dass er der Sohn Gottes ist. Johannes sagt das völlig unverblümt, warum er das Evangelium geschrieben hat. Johannes Evangelium, Kapitel 20, ab Vers 30. Auch viele andere Zeichen hat nun zwar Jesus vor den Jüngern getan, diese sind nicht in diesem Buch aufgeschrieben. Diese aber, also die, die wir hier finden, sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Der Vater hat mich gesandt. Ich bin der Sohn Gottes. Und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Wenn wir das Johannesevangelium lesen, natürlich finden wir in fast jedem Kapitel davon, dass Jesus sagt, der Vater hat mich gesandt. Das soll uns zu Glauben führen an Jesus Christus. Dass wir ihm unser Leben übergeben und den Vater erkennen. Christus ist Gott, er wurde Mensch, ohne dass er aufgehört hat, Gott zu sein. Die ganze Fülle Gottes wohnt in ihm leibhaftig. Jesus ist schöner, Jesus ist reiner, singen wir in einem Lied. Er ist voller Glanz und Glorie, voller Majestät und Herrlichkeit. Und diese Herrlichkeit, von der lesen wir jetzt hier zurück in Kapitel 1, Vers 14, wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Als eines einzigen vom Vater, als eines Eingeborenen, steht bei mir in der Übersetzung, geht es aber vielmehr um seine einmalige Stellung, seine Einzigartigkeit als um seine Herkunft. Und diese Herrlichkeit Jesu, die wollen wir versuchen nochmal zu betrachten und die hat mir diese Woche immer wieder ein Lächeln ins Gesicht gebracht. Weil das Johannesevangelium selbst voll da ist und der Rest der Schriften voll davon ist, diese Herrlichkeit Gottes und dann auch in Jesus zu beschreiben. Die Herrlichkeit Christi, ich wünsche mir, dass wir sie weiter erforschen. Das ist mein Wunsch, dass wir das mitnehmen, die Herrlichkeit Christi und damit auch die Herrlichkeit des Vaters weiter zu erforschen. Das können wir, weil sie sich in seinen Eigenschaften zeigt, wie er war und auch heute noch ist. Er, der voller Gnade ist, voller Güte ist, voller Barmherzigkeit ist, voller Weisheit ist, voller Wahrheit ist. Er ist die Wahrheit und viele, viele Dinge mehr. Ganz ähnlich hat Gott es dem Mose gesagt. Mose hat ja darum gebeten, zeig mir deine Herrlichkeit. Und er ist dann letzten Endes an ihm vorübergezogen, natürlich verdeckt, weil die Strahlen der Herrlichkeit Gottes, die können wir nicht ertragen, weil wir so unrein sind. Wir würden umkommen. So heißt es auch im Richter, ich denke Kapitel 13. Wehe mir, ich habe Gott gesehen. Aber er konnte sie sehen und Gott sprach in diesem Moment aus, ich bin ein Gott der Gnade, der Güte, der Barmherzigkeit und zeigt seine Eigenschaften. Der bin ich. Und so können wir Jesus sehen und wir müssen einfach das Evangelium lesen. Da finden wir diese Eigenschaften. Wir müssen die Briefe lesen, weil da werden sie beschrieben und auf uns angewendet. Schlag mit mir in Johannes 17, Kapitel 5 auf. Da finden wir eine weitere Perspektive dieser Herrlichkeit von Jesus Christus. Johannes 17 ist dieses Gebet von Jesus an seinen Vater, ein sehr erhabenes Gebet, ein sehr wundervolles Gebet, wie er zu seinem Vater betet. Johannes 17, Vers 5, ein Aspekt der Herrlichkeit. Und nun verherrliche du, Vater, mich bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Die Herrlichkeit Jesu Christi bestand schon vor Grundlegung der Welt. Philipper 2, danke nochmal Christoph, du hast es vorgelesen, er hat sich entäußert, er hat das aufgegeben, diese Herrlichkeit, und er bittet darum, dass er nun wieder verherrlicht wird. Oder schaut mal rein in Vers 22, eine weitere Sichtweise. Die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, die habe ich ihnen gegeben, dass sie eins seien, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir. Die Herrlichkeit Christi, sie ist die Herrlichkeit Gottes. Die beiden sind eins. Auch davon ist das Johannesevangelium voll, wie Jesus das sagt. Ich und der Vater sind eins. Wenn ihr mich seht, seht ihr den Vater. Wir sind untrennbar. Diese Herrlichkeit, sie ist von Gott. Gott hat sie ihm verliehen. Es ist Gottes, des Vaters Herrlichkeit, was wir auch an vielen Stellen im Evangelium finden. Wir finden das alles im Johannesevangelium. Wenn wir zurückgehen, Kapitel 2, dann finden wir noch einen Aspekt dieser Herrlichkeit Jesu Christi und die Herrlichkeit Gottes, die Jesus oder wie er sie sichtbar gemacht hat. Und damit sind wir schon wieder bei der Absicht von Johannes, was er zeigen möchte. Johannes, Kapitel 2, Vers 11. Diesen Anfang der Zeichen machte Jesus zu Kana in Galiläa und offenbarte seine Herrlichkeit. Wozu sollten die Zeichen nochmal führen? Zum Glauben, dass er der Sohn Gottes, der Christus ist. Was steht dann hier? Und seine Jünger glaubten an ihn. Wir müssen das Johannesevangelium lesen. Und die Absicht ist, dass du glaubst an Jesus Christus, den Sohn Gottes. Also er offenbart seine Herrlichkeit in den Zeichen. Wie herrlich er diese Dinge, werden hoffentlich, so Gott will, bald zu Kapitel 2 kommen, wie herrlich diese Dinge Gott gegeben ausgeführt wurden. Und doch, und damit noch einen weiteren Aspekt, Kapitel 7, Vers 39, spricht er nochmal ganz anders über seine Herrlichkeit. Kapitel 7, Vers 39, sprach von dem lebendigen Wasser und sagte dies über den Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Denn noch war der Geist nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht worden war. Das ist den Jüngern oder Johannes wahrscheinlich erst später so verständlich geworden, als sie dann den Geist hatten. Ja? Und hat das natürlich viele Jahre später so in seinem Evangelium als gewissermaßen Randnotiz eingebaut. Da hat Jesus von dem Geist gesprochen. Und wir lesen hier, der Geist war ja da noch nicht da und er war noch nicht wieder verherrlicht. Das ist nochmal eine andere Form der Verherrlichung, die mit seinem Tod, seiner Auferstehung und seiner Himmelfahrt, also der Rückkehr zu seinem Vater, in Verbindung steht. Jesus war noch nicht verherrlicht. Sein herrliches Erlösungswerk ist noch nicht getan, wo er dann später bittet, verherrliche mich nun. Lass uns das ausführen, Vater. Und wenn ich bei dir bin, dann wird das vollendet sein, dass er sitzt zur Rechten Gottes. Aber, und ich denke, davon zeugt Johannes auch, wenn wir in Kapitel 1 wieder zurückgehen, wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Ein Stück dieser verherrlichten Herrlichkeit, wenn Jesus verherrlicht wieder bei seinem Vater war, die hat Johannes, einer von dreien, schon vorher gesehen. Und zwar, als Jesus auf dem Berg war, wo er verklärt wurde, wo er strahlend wurde, wo Mose und Elia da waren, wo er, Petrus und ich glaube Jakobus, die drei waren es, ihn gesehen haben in seiner Herrlichkeit, wie er sein würde nach der Auferstehung, nach der Himmelfahrt. Und diese Herrlichkeit, in der wird er wiederkommen, wenn er nach Hause kommt, nicht nach Hause kommen, wenn er uns holt, und sichtbar auf diese Erde wiederkommt, in Macht und in Herrlichkeit. Das war mal so ein großer Überblick, wie Johannes das beschreibt, die Worte Jesu, seine Herrlichkeit. Christus ist herrlich und wir sollen ihn verherrlichen. Wir sollen ihn dafür anbeten. Das war ja eins dieser Ziele der Predigt, dass wir begeistert sind von Jesus, wie groß und herrlich er ist und dass wir ihn dafür anbeten, wer er ist und wie er ist. Das ist die Bestimmung unseres Lebens, wenn du so möchtest, dass wir Gott verherrlichen und uns ewig an ihm erfreuen. Er hat uns gemacht als Anbeter. Dass wir seine Schönheit, seine Erhabenheit, seine Größe anbeten. Dass wir staunen über sein Wesen, der Liebe, der Gnade, der Heiligkeit. Dass wir seine Majestät bestaunen, seine Geduld und seine Sanftmut. Dass wir staunen über seine Weisheit und seine Herrlichkeit. Christus ist herrlich und wir sollen ihn verherrlichen. Und das tust du, indem du seine Wesensarten selber mehr kennenlernst. Wie tun wir das? Hauptsächlich dadurch, dass wir einfach lesen von ihm. Dass wir uns lernen, dafür zu begeistern, wie er ist. Und dann natürlich verherrlichen tun wir ihn, indem wir diese Wesensarten auch ausleben. Andere Stellen sprechen von zum Beispiel der Frucht des Geistes, die ja diese Wesensarten Gottes repräsentieren, zeigen. Wir sollen so leben, wie Christus war. Christus ähnlicher werden. Was würde Jesus tun? Christus ist herrlich und wir sollen ihn verherrlichen. Vor 16 Jahren war eine Pfingstjugendkonferenz. Ich denke, Kezia kennt diesen Ausspruch auch noch aus einer einzigen Predigt. Das Thema war Leben zur Ehre Gottes, glaube ich. Auf jeden Fall ging es um unser Leben und die Ehre Gottes. Und ein Prediger hat folgenden Satz gesagt: Mein Leben ist herrlich, wenn ich lebe, Gott zu verherrlichen. Dann ist mein Leben auch herrlich. Mein Leben ist herrlich, wenn ich lebe, um Gott zu verherrlichen. Und nicht mich selbst. Und für mein Reich kämpfe. Und für meine Befriedigung und meine Lust kämpfe. Mein Leben ist herrlich, wenn ich lebe, ihn zu verherrlichen. Wir können uns erfreuen an den Dingen der Schöpfung. Gott hat es wunderbar gemacht. Er sagt, es war sehr gut. Die Schönheit, die Dinge, die er gemacht hat. Aber in seinem Sohn können wir noch mehr von Gott, dem Vater, kennenlernen. Er hat ihn bekannt gemacht. Er war in einer engen Beziehung mit ihm. Er lebte so eng mit ihm, dass er genau wusste, wie der Vater war. Deswegen ist es wichtig, Christus besser kennenzulernen, damit wir Gott, den Vater, auch kennenlernen. Wie tun wir das? Indem wir möglichst keine stille Zeit haben, indem wir nicht auf Predigten haben, indem wir nicht Gemeinschaft miteinander haben, oder? Natürlich, falsch. Natürlich können wir das, und das ist mein Aufruf, lass uns das Johannesevangelium nicht nur alle 2-3 Wochen mal sonntags hören, sondern es lesen. Lasst uns Jesus Christus mehr kennenlernen, wie er war und wie. Johannes ist ein besonderes Evangelium, weil es weit auch nach den anderen geschrieben wurde von einem sehr alten und reifen Mann, der schon 50, 60 Jahre mit Christus in einer Beziehung stand, der Christus persönlich gekannt hat und jahrelang mit ihm gelebt hat. Der hat uns Christus so aufgeschrieben und damit gezeigt, das ist der Vater. Natürlich sollen wir ihn kennenlernen, indem wir Gemeinschaft mit ihm haben, indem wir mit ihm leben, die Bibel lesen, dass wir sein Wesen studieren und darüber nachsinnen. Es war Paul Washer, der ungefähr folgenden Satz gesagt hat: Du musst nur einen Blick auf Jesus Christus werfen. Und jeder weitere Blick führt zu immer vollerer Hingabe und immer reinerer Heiligkeit. Schau dir Jesus an, wie er war. Und das wird dich verändern. Ihr könnt gerne mal die Augen zumachen, dass ihr euch das vorstellen könnt. Erinnere dich mal an etwas Wunderschönes und etwas Erhabenes. An etwas, wo du sagst, hey, das war so wertvoll, was ich da gesehen habe. Ich weiß nicht, was du vor Augen hast. Ich weiß nicht, was in deinen Augen wertvoll ist. Ich weiß nicht, was du als wunderschön empfindest. Kann sich die Bergspitze vorstellen, wo man gerade drüber geht. Dann hinunterblickt in ein wunderschönes Tal, ein See, der funkelt im Abendsonnenlicht. Und die herrliche Schöpfung Gottes wird sichtbar, in einem ganz anderen, erhabenen Blick. Du hast vielleicht einen riesen Smaragd einmal gesehen, der funkelt in seinem leuchtenden Grün. Vielleicht war es auch der erste Blick auf deine heutige Frau, ich weiß es nicht. Wo du da standest, sie angesehen hast und gedacht hast, versteinert und doch innerlich völlig umgeworfen. Lass uns 2. Korinther 3, Vers 18 mal aufschlagen. Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild. Von einer Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Wir haben freien Zugang, wir haben freie Sicht. Es ist nicht mehr so verhüllt wie durch eine Decke, wie es vorher war, wie es hier in dem Kontext deutlich wird. Es ist eine Herrlichkeit, die wir dort entdecken können, in Jesus Christus, den Herrn. Blicke auf Christus, schaue ihn an, lerne mehr von ihm kennen. Erhasche einen Blick auf diese Herrlichkeit und sie wird dich weiter verändern. Manchmal fragen wir uns, wie komme ich in der Heiligung weiter? Indem ich eine Checkliste mir anlege, Regeln auferlege und sage, das muss ich alles machen, dann bin ich rein. Natürlich sollen wir uns von Sünde fernhalten. Das ist der eine Aspekt von Heiligung. Aber der andere Aspekt ist, dass wir Christus anschauen und in sein Bild verändert werden. Wie er ist. Wir sollen uns von Sünde fernhalten, aber vor allem so werden, wie Christus war und ist. Dass wir einen Blick auf die Herrlichkeit von Christus erhaschen und verstehen, so ist Gott. Und so kann es auch für dich sein, der du sitzt und du hast keine persönliche Beziehung zu Jesus Christus. Du gehst durch diese Welt ohne Jesus, ohne mit ihm zu leben. Ohne, dass dein Leben geprägt ist und bestimmt wird von ihm. Du willst nichts von ihm wissen, du bist blind für diese Herrlichkeit. Und irgendwann hast du vielleicht ein Gespräch mit einem Christen, du hörst eine Predigt, du liest vielleicht in der Bibel oder das Johannesevangelium. Und plötzlich wird deine Augenbinde weggenommen und du siehst, boah, strahlende Herrlichkeit. Jesus Christus hat das für mich gemacht. Du siehst diesen Edelstein, der so kostbar und so wertvoll ist, der es wert ist, alles hinter dich zu lassen. Jesus Christus. Die Herrlichkeit der Erlösung in Christus, die Herrlichkeit seines wunderbaren Wesens. Das Erlösungswerk, diese Schönheit, die er in der Schöpfung gezeigt hat, aber die Herrlichkeit, die er als Sohn repräsentiert hat. Diese Größe und Erhabenheit. Ist es wert, alles hinter dir zu lassen? Ergreife Christus. Unser Herr Jesus ist durch und durch herrlich. Und mein Leben wird herrlich, wenn ich lebe, um ihn zu verherrlichen. Er ist schöner, er ist reiner. Er ist erhaben, er ist majestätisch. Und diese Herrlichkeit, und damit kommen wir zurück zum Johannesevangelium Kapitel 1. Diese Herrlichkeit ist mit zwei Dingen gefüllt, wird hier gesagt. Wie sie ist. Sie ist voll von Gnade und Wahrheit. Es könnte sein, dass Johannes auch hier das im Blick hatte, was Mose durchgemacht hat, dass er ein Stück weit ein bisschen von dieser Herrlichkeit Gottes sehen durfte. Denn in dem Moment war die ganze Wahrheit da, wie Gott ist. Er konnte sie nur verhüllt sehen. Und Gott sprach, ich bin ein gnädiger Gott, voller Güte und Gnade und Barmherzigkeit. Langsam zum Zorn, reich an Gnade und Treue, sagt er. 2. Mose 33 und 34 ist diese Begebenheit. Die Herrlichkeit des Herrn ist voller Gnade und Wahrheit. Jesus hat den Herrn Gott, den Vater, bekannt gemacht, indem er die Herrlichkeit vom Vater voller Gnade und Wahrheit demonstriert. Wir schauen den herrlichen Jesus an, voller Gnade und voller Wahrheit. Und wisst ihr, warum Gnade hier so wichtig ist? Es kommt 4-mal hier vor, in diesen Versen, in Vers 14, 16 und 17. Und im ganzen Evangelium nicht mehr. Hat mich gewundert. Aber es wird im ganzen Evangelium erklärt, wer dieser Jesus ist. Und dass es ein Geschenk ist, an ihn glauben zu dürfen und dahin zu kommen, ihn zu erkennen und daran zu glauben und Leben zu bekommen. Leben geschenkt zu bekommen, das ist Gnade. Es wird hier nur kurz erklärt, in 4 Ausdrücken. 4-mal kommt das Wort Gnade vor. Und dann im ganzen Evangelium wird es ausgebreitet, was das bedeutet, dass er Gnade ist und dass er Wahrheit ist, seine Herrlichkeit. Gnade bedeutet Geschenk, etwas, was wir nicht verdient haben. Das ist herrlich, weil Christus uns das einfach so darreicht. Dass er einfach von Gott gesandt wurde, ohne dass wir ihn darum gebeten haben. Ja? Hat jemand darum gebeten, dass Jesus Christus auf die Erde kommt? Wir beten darum, dass er wiederkommt. Okay. Herr, komm bald. Aber wir haben nicht darum gebeten, dass er auf die Erde kommt, um unsere Schuld und Sünde da zu sterben. Wir beten nicht darum oder wir bitten nicht für dieses Geschenk. Das hat Gott einfach gemacht. Ja, wenn ich die Mima nach Fleischtheke bin, dann muss ich sie manchmal zurückhalten. Weil sie bittet dann, darf ich eine Fleischwurst haben? Ich sage ihr, nein, es ist ein Geschenk und der Geber, der dir das gibt, der bestimmt darüber. Das ist Gnade. Das liegt nicht in ihrer Hand. Natürlich, wenn sie es laut sagt, dann, ach ja, dann kriegt sie es. Aber wir hatten gar nicht die Chance dazu, das zu sagen. Gott hat gesagt, ich sende meinen Sohn. Und Jesus bezeugt das. Das ist der erste Teil von Gnade, die so herrlich ist. Gott hat es einfach getan, ohne dass wir ihn nun beten. Zweitens, er kam und suchte den Sünder, Oder die Sünder, die ihn gar nicht gesucht haben. Wir wollten gar nichts von Gott wissen. Wenn du hier sitzt oder zuhörst, bist du auf dem Weg, etwas mehr von Gott zu wissen und eine Beziehung zu Jesus einzutreten, oder ist dir das völlig egal? Er kam und suchte Sünder, die ihn nicht gesucht haben. Ein dritter Aspekt der Gnade, er wählte solche, die ihn nicht erwählt hatten. Johannes 15. Ihr habt nicht mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Und viertens, er starb als Gerechter, stellvertretend für uns, die wir da hätten hängen müssen, weil wir schuldig waren. Er nicht. Das ist Gnade. Das ist ein hier, bitteschön. Das darfst du annehmen. Nimm das im Glauben an. Kehr um von deinem alten Leben, wo es nur um dich geht. Wo du lebst, um dich zu verherrlichen. Und nicht um Christus zu verherrlichen. Eine unvergleichliche Herrlichkeit. Diese Herrlichkeit Christi ist voll von dieser Gnade. Und diese Gnade bringt uns, wenn wir sie noch tiefer mit ihr beschäftigen, eine Erinnerung daran, was er für uns getan hat, dass wir ihn loben und danken können. Und wir tun das nächste Woche im Abendmahl. Jeder, der gläubig ist und mit diesem Herrn lebt, in der Gemeinschaft mit ihm lebt, der ist aufgerufen, sich daran zu erinnern. Wir verkündigen den Tod Christi. Danke, Gott. Das Liebesmahl, das Gnadenmahl. Das ist der Grund, weshalb wir überhaupt hier sind, weshalb wir leben und weiter leben dürfen. Begeistert dich das nicht? Begeistert dich das nicht, wenn du darüber nachdenkst und sagst, boah, was das alles beinhaltet in diesem einen Vers seiner Herrlichkeit, wie groß diese Herrlichkeit ist und wie er damit Gottes Herrlichkeit aufzeigt? Das ist doch mal Begeisterung wert. Nicht das 2:1 gestern von Bayern gegen Stuttgart, das war schlapp. Dafür können sich viele begeistern. Begeistern sich Massen. Ich freue mich auch drüber, wenn Bayern gewinnt, okay. Aber was ist wahre Begeisterung? Oder dass wir uns begeistern für, keine Ahnung, etwas neues Auto, was rauskommt. Oder das nächste Lied unserer Lieblingsband. Oder keine Ahnung, wir können uns für so viele Dinge begeistern. Aber was soll uns wirklich begeistern? Das Leben mit Christus, dass wir leben, um ihn zu verherrlichen. Und das ändert alles im Leben. Gott hat uns in uns Anbetung reingelegt. Und das war so schön, wo wir das in unserem Seelsorgeunterricht so deutlich einfach gelegt haben. Wir sind geschaffen, Anbeter zu sein. Jan war cool, oder? Diese Unterrichtseinheit. Wir sind Anbeter. Die Frage ist nur, welche Dinge beten wir manchmal so an? Welche Dinge sind uns so wichtig? Was begeistert uns wirklich? Freundin von meiner Mama, die begeistert mich. Warum? Weil sie von Christus begeistert ist. Sie spricht Menschen an und sagt, hey, kennst du Jesus? Es geht um Jesus. Sie ist begeistert vom Evangelium. Das ist ein Vorbild an Begeisterung. Begeistert dich diese Fülle an seiner Gnade, an dieser Rettungsbotschaft, dass Menschen gerettet werden können? Diese Fülle der Herrlichkeit, die Fülle, die noch drin ist, ist die andere Seite, die Wahrheit, die Offenlegung dessen, was wir wissen müssen. Jesus selbst ist die Wahrheit, sagt er in Johannes 14, Vers 6. Er ist der Wahrhaftige, so wie Gott der Wahrhaftige ist. 1. Johannes, auch ein Brief von Johannes, wo er das sagt. Christus sagt die Wahrheit. Und als seine Nachfolger dürfen wir wissen, dass die Wahrheit uns frei macht. Kommen wir überall noch hin, so Gott will, im Johannesevangelium. Es ist alles in diesem Evangelium drin. Dieser Prolog erzielt auf das ganze Evangelium oder er bereitet das vor. Die Herrlichkeit Christi ist voller Wahrhaftigkeit, voller Reinheit, voller Sündlosigkeit. Er ist wahr und ehrlich und echt. Das ist herrlich. Kennen wir gar nicht. Jesus ist so herrlich, so wie sein Vater herrlich ist, voller Gnade und Wahrheit. Er ist gnädig, mitfühlend und freundlich, hat alles für uns gegeben und auf der anderen Seite ist er wahrhaftig, gerecht und rein. Das sind zwei Eigenschaften, die den Sohn zu einem vollkommenen Retter machen, zum vollkommenen Offenbarer des Vaters. Warum? Er musste, um Retter zu sein, in Gnade kommen und in Gnade handeln, denn ein Sünder erträgt Gottes Gegenwart nicht. Er musste aber auch in Wahrheit kommen, denn der Sünder muss ins Licht gestellt werden, um die Wahrheit zu erkennen. Er kennt seinen Zustand nicht. Wie will er sich dann von etwas Unbekannten retten lassen? Wenn wir erkennen, dass wir Sünder sind, und nicht nur mal ein paar Sünden tun oder jetzt hier mal so ein bisschen gefastet haben von schlechten Dingen. Das ist nicht. Das hat nichts mit dieser Sünde zu tun. Aber wenn wir erkennen, wer Jesus ist, dass er gekommen ist in Gnade und in seinem Licht und stellt und die Wahrheit uns vor Augen führt, dann dürfen wir wissen, dass er genau dafür gekommen ist, dass wir erkennen, er ist voller Gnade und hat alles getan, er ist voller Wahrheit und stellt uns in dieses Licht, dass wir erkennen, ich bin Sünder, ich brauche Gnade. Punkt. Das ist herrlich. Christus wurde Mensch. Und damit schließen wir für heute. Er war Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit, wird er Gott sein. Er ist gekommen, um uns herauszurufen. Er ist gekommen, um uns die Möglichkeit zu geben, bei ihm zu sein. Denn er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und von dieser Gnade singe ich mein Leben lang, so heißt es in einem Lied. Sie trägt mich durch jeden neuen Tag. Und seine Liebe füllt mein Herz mit Lob und Dank. Erinnert euch an das Ziel. Begeistert sein für Christus und ihn mehr anzubeten. Sie hört nie auf, was immer kommen mag. Ich blicke staunend auf zum Kreuz von Golgatha. Dorthin, wo Jesus selbst den Tod bezwang. Wunder der Gnade, was für mich am Kreuz geschah. Er starb für meine Schuld, damit ich leben kann. Amen.